Hallo und herzlich willkommen zur 83. Folge Kaffee Stulle Gym. Hallo Anna.
Hallo. Na, 83?
Krass. Aber eigentlich hätten es noch viel mehr sein müssen.
Ja, das sagen wir auch eigentlich jedes Mal.
Ne? Ja. Ja, wir sind irgendwie nicht mehr so richtig im Flow, was die Frequenz angeht.
Ja, ich muss auch sagen, dass ich so ein bisschen, was das Podcasten angeht, davon eingeschüchtert bin, wie, also als wir angefangen haben, gab es da schon viele Podcasts, aber es gab irgendwie noch nicht so viele und es war so, egal, wir haben das so gemacht und viele fanden es cool, uns hat super Spaß gemacht. Das hat sich auch nicht geändert, aber es gibt irgendwie so viele, die so mega professionell, die sitzen halt im Tonstudio und
bringen
machen
jede
alles
Woche eine
so,
neue Folge
raus. Und es ist halt alles so, wo ich mir denke, okay. Und ich weiß, dass das blöd ist, also dass man sich davon nicht irgendwie so, einschüchtern halt lassen sollte, aber es funktioniert trotzdem bei mir. Ich bin so ein bisschen so...
Ja, es geht mir ähnlich. Also und es wäre natürlich auch, je mehr es gibt, desto mehr verächtliche Witze werden natürlich auch drüber gemacht. Das ist ja jeder, der jetzt seinen eigenen Podcast auch haben muss und so. Hm. Und da frage ich mich natürlich schon manchmal, haben wir überhaupt noch eine Daseinsberechtigung, Anna? Also unser Podcast, wir natürlich auf jeden Fall. Aber.
Ich finde schon. Also ich meine, es ist ja immer die Frage, wofür man es so macht, ne? Also, und ich glaube, dass das Problem, was diese ganzen neuen Formate, und das gilt ja übrigens auch für Blogs, die ja jetzt inzwischen alte Formate sind, aber anhand dieser Entwicklung so an Blogs, finde ich, das kann man jetzt bei Podcasts auch so ein bisschen sehen, kann ich das so nachvollziehen, dass das wird irgendwie so von was Besonderem, was du auch so Freestyle-mäßig machst und alle sind so, cool, und dann passiert was Neues, dann kommt die Monetarisierung meistens.
Ja.
Und dann wird es irgendwie dann verändert sich das total. Und ich glaube, die Frage ist immer, warum macht man es? Oder warum hat man es mal angefangen? Hat man es angefangen, weil man irgendwie schon direkt im Tonstudio saß mit dem perfekten Logo, mit dem Konzept, wo man auch genau wusste, wie man dann ab wann mit was für Kunden Geld verdient? Oder hat man angefangen, weil man einfach Bock hatte, das Format auszuprobieren und hat festgestellt, dass man tatsächlich irgendwie eine Gruppe Leute erreicht, mit denen man auch im Kontakt, also ne, es gibt ja auch einen Austausch und so.
Bei uns war das ja eher so, dass wir diese Gespräche sowieso geführt haben und immer gedacht haben, das könnte vielleicht auch noch andere Menschen interessieren und nicht nur uns, ne?
So war es ja auch.
Ja.
Oder so ist es auch. Also ich kriege schon noch, also ich meine, ich sag mal, so meine Follower-Base zum Beispiel auf Instagram ist ja doch nicht klein und viele Leute fragen immer wieder, wenn ich zum Beispiel zu bestimmten Themen irgendwas schreibe, könnt ihr da im Podcast mal drüber reden oder so, was wir meistens dann auch schon gemacht haben, aber ja, ich glaube schon, ich glaube, man kann halt nicht, weiß nicht, unser Ziel war ja nie, dass wir jetzt so und so viel tausende Hörerinnen haben und damit jetzt plötzlich total viel Geld verdienen, das war ja gar nicht unser, und ich glaube, wenn man sich das klar macht, kann man sich halt auch wieder entspannen von wegen Dasein.
Ja, eben, das ist ja nur ein Hobby.
You know.
Und ihr habt das Privileg, uns dabei zuzuhören.
Ihr seid ein Teil unseres Hobbys. Genau.
Genau. Ja, ich finde, das Gute daran ist ja auch, dass da dadurch wenig Druck da ist. Ne? Wenn ich jetzt, ich glaube, das wäre dann nochmal wieder wie so ein zusätzlicher Job, wenn wir jetzt wüssten, wir haben Kunden, die wir zufriedenstellen müssen. Wir müssen so und so viele Folgen im Monat produzieren und das, ach Gott, da habe ich jetzt, ich meine, das ist natürlich aus einer sehr privilegierten Position heraus, wo man sagen kann, das brauchen wir nicht.
Aber das ist natürlich genau das, in dem Moment, wo du anfängst, SEO zu machen, Kunden zu haben, viel genauer zu gucken, wer ist eigentlich deine Zielgruppe, diese ganzen Analyse-Tools zu nutzen, das ist halt beim Bloggen genauso gewesen.
Ja.
In dem Moment erreichst du ja auch anders und zielgenauer sozusagen mehr Leute, das glaube ich schon. Aber es ist halt die Frage, ob man das will, ne? Also ich sag mal so, wenn du einen Podcast machst zu einem bestimmten Thema und erreichst durch so ein Nischenthema ein bestimmtes Publikum und dann möchtest du gerne über was anderes reden, das funktioniert dann halt nicht. Ne?
Ja,
also das ist dann halt, und das die Freiheit haben wir ja Gott sei Dank auch, darüber zu reden, wo wir so Bock drauf haben. Ne?
Ja, das ist ein großer Vorteil davon, dass wir so unabhängig sind.
Ja. Und so, du meinst, dass wir so unabhängig sind, in Klammern undiszipliniert. schlecht organisiert, unprofessionell.
Ja, obwohl wir sind jetzt irgendwie in den Fokus gerückt von so einer Truppe. Wir kriegen, ich weiß nicht, ob du das auch schon gesehen hattest, wir kriegen immer jetzt einen Newsletter, der heißt Mission Maskulin.
Alter Falter.
Von irgendeinem fürchterlichen Menschen, Burak irgendwas, keine Ahnung, so ein
der sich ohne Hosen in der Wüste mit Andrew Tate fotografiert. Nee, das
war der andere. Der ohne Hose war Andrew Tate.
Voll Teufel.
Ja, also irgendwelche Typen, die meinen, sie müssten die neue Männlichkeit propagieren.
Und sie müssen nicht nur die neue Männlichkeit
befreien von dem Joch des Feminismus.
Genau. Und sie müssen eine ganze Generation Männer befreien.
Ja, und ich weiß nicht, ob die, warum die auf uns gekommen sind, aber plötzlich bekamen wir diesen Newsletter. Wahrscheinlich haben die nur gesehen, Gin, okay, das sind bestimmt Männer.
Die haben dann schon den Claim gar nicht mehr gelesen, ne? Der Podcast für erwachsene Frauen. Ups. Nee. Was für Deppenköppe, ey, Manometer.
Ja, echt ganz, 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 ganz
und schlimm. Ich muss ehrlich sagen, also da können wir vielleicht mal kurz drüber reden, ne?
Aber ja, auch länger.
Ja, was Tara sagt. Kennst du das Profil?
Ja, ist das die...
Tara Luise
Wittfahr. Hattest du mir, glaube ich, empfohlen. Mhm.
Das ist eine ziemlich spannende junge Frau hier aus Berlin, glaube ich auch. Und die hat...
Die hat so ein Muttermal
genau, im Gesicht. Genau, jetzt ein auffälliges Muttermal.
Sehr hübsche Frau mit dunklen Haaren und die ist... Ja, die ist herrlich.
Und die ist super eloquent und ich frage mich, also ich bin auf die aufmerksam geworden durch meine feministische Tochter, die der folgt auf TikTok und die mir die Videos gezeigt hat. Und ich habe die dann, ich bin ja nicht so auf TikTok, ich folge der natürlich auf Instagram, wo der ganze Content auch zu finden ist, unter Was Tara sagt. Und die hat jetzt auch ein Buch geschrieben, das habe ich mir gerade bestellt, das kriege ich, glaube ich, heute. Und ich frage mich, und die antwortet ja immer auf solche Videos, ne?
Ja, also, die hatte jetzt vor ein paar Tagen was über Aggression, hast du das gesehen?
Ja, ja, der Unterschied zwischen Aggression und Gewalt.
Aggression und Gewalt.
Mhm. Frauen müssen auch Aggressionen
und die macht das halt auf so eine ganz ironische Art und Weise. Nimmt die Jungs auf die Schippe, die in ihren TikTok-Videos oder wo auch immer da ihren Dünnsinn verbreiten.
Aber ich frage mich immer, und das denke ich bei sowas, ich könnte das nicht ertragen. Also wenn das mein Fokus wäre, das macht die ja jeden Tag.
Die kriegt ja wahrscheinlich auch so viel Hate,
bestimmt.
Oder? Ich möchte nicht wissen, was bei der alles in der Inbox rumdümpelt.
Lungert. Und dann stelle ich mir immer vor, ich müsste mich jeden Tag damit beschäftigen, dass da draußen solche Leute rumlaufen.
Nee, manchmal möchte man das gar nicht wissen.
Genau.
Was für Deppen
und sich dann kriegt. Und jedes Mal dasselbe wieder erklären und sagen, nee, pass mal auf, Gewalt und Aggression oder Aggressionen gegenüber Frauen sind nicht okay, sind nie okay. Oder ist es egal, worum es geht? Ja, es sind ja immer dieselben Dinge und diese Argumentation von wegen, ja, der Mann muss sich das nehmen, was er will. Ach so, okay.
Das braucht er.
Ja, genau. Und das sind dann so Sachen, wo ich dann denke, wenn ich mir das jeden Tag reinziehen müsste, ich würde im Bett liegen und heulen, glaube ich. Ich könnte das nicht auch. Also,
ja, wahrscheinlich würde ist man dann relativ desillusioniert.
Ich finde das bewundernswert, weil das natürlich eine total wichtige Arbeit ist und ich sage da bewusst Arbeit, auch wenn das auf TikTok stattfindet und auf Instagram und für viele, zum Beispiel der Generation unserer Eltern, damit schon automatisch nicht Arbeit sein kann.
dieses Internet, das geht wieder weg.
Das ist
eine Modeerscheinung.
Genau, das setzt sich nicht durch. Und aber ich finde das extrem wichtig, was die macht. Und ich finde das bewundernswert, dass sie es in dieser nachhaltigen, ausführlichen, unbeirrbaren Art und Weise tut. Und dann denke ich jedes Mal, mein Gott, also das würde mir so den Tag versauen, wenn ich mich jeden Tag mit diesen Idioten rumärgern müsste oder mich damit befassen müsste, was da wieder einer sich zurechtgesäbelt hat in seinem Gehirn. Also
es ist wirklich... Ja, ich könnte das, ich hätte da auch keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Also ich denke auch, das ist wichtig, da
ja, mal total.
Aufzuklären und den Spiegel vorzuhalten. Aber ich möchte mich damit auch gar nicht auseinandersetzen.
Ich finde das aber eine schöne und eine angenehme Gegenbewegung oder nicht Gegenbewegung, aber eine, wie sie so ist. Und sie repräsentiert ja auch eine Generation. Natürlich betrifft das nicht alle Frauen dieser Generation. Da gibt es ja auch genug Frauen, die sagen würden, ja, so ein Mann muss ja auch. Und das muss man verstehen. Und das gibt es ja auch alles. Mhm. Aber,
boys will be boys.
Ja, genau. It's scary time. It's a scary time for boys right now, right? Das hatten wir doch schon mal, das Thema, oder?
Ja, haben wir schon mal angerissen. Die, genau. Ja, dass die
das man, so darf man ja gar nichts mehr sagen.
Nö.
Ne? Genau. Aber das finde ich, genau, ich wollte sagen, wenn ich mir überlege, in den 90ern, wo ich, habe ich mal ein Interview gesehen mit damals noch der sehr jungen Heike Makatsch, die dann bei Viva moderiert hat und gefragt wurde, ob man Feminismus bräuchte. Und die dann gesagt hat, ich brauche keinen Feminismus. Ich bin da, wo ich sein wollte und ich bin ein Girlie und keine Feministin, wo ich heutzutage denke, ich würde gerne mal wissen, ob sie das noch so sagen würde. Nee,
mit Sicherheit nicht.
Bestimmt nicht. Aber ich finde es super, dass halt junge Frauen, die eine vergleichbare wahrscheinlich, ne, auch schon innerhalb von einer Popkultur wie jetzt, ne, also und Social Media, so eine Rolle durchaus haben und eine Reichweite, die wahrscheinlich, weiß nicht, ob die vergleichbar ist mit Wer hat alles Viva geguckt, was hatten die für eine Einschaltquote oder so diese Sendung, sich so krass positioniert und so sagt, okay, ich stelle mich hier hin, ich mache das stellvertretend für eine ganze Kohorte, ja, Personen, in dem Fall eben Frauen, und die kriegt ja auch Gott sei Dank super viel Zustimmung. Und
aber da gibt es halt ja auch noch viele andere, die das auch, ja, machen. Also zum Beispiel, ja, auch Sophie Passmann ist ja da auch, mhm, eine, obwohl die nervt mich ein bisschen, muss ich sagen.
Die finde ich auch ein bisschen schwierig.
Aus anderen Gründen. Ich finde, die ist mir zu oberlehrerhaft. Also die ist so ein bisschen zu von oben herab, ja, und...
Und sie ist transfeindlich und damit ist sie für mich auch schon,
ach okay, das wusste raus. Ich gar nicht.
Ja, die war so ein bisschen in der Diskussion mit einem Interview, wo sie sich so ein bisschen... Aber das müsste ich nochmal genau nachlesen, was sie gesagt hat, bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage. Aber wahrscheinlich kann man das leicht googeln.
Ich finde die immer ein bisschen zu überheblich und ja, die hat so eine Hybris, als wäre sie so das, was sie sagt, das einzig Richtige und Wahre. Und das nervt mich manchmal. Und auch die Art, wie sie spricht, nervt mich. Hast du diese Serie gesehen?
Mm-mm.
Die hat ja auch in der Serie mitgespielt. Ich habe schon wieder vergessen, wie die heißt. Die war so schlimm. Wirklich,
oh Gott,
so ganz schrecklich. Ich habe mich wirklich nur in Grund und Boden fremd geschämt. Ich fand es ganz, 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 okay, peinlich. Gut. Es, nee, wurde so jede, also es musste alles, was heutzutage, also die woke Generation wichtig findet, es musste jede Ethnizität mitspielen, jede sexuelle Ausrichtung musste vorkommen. Es war so krampfig, so unnatürlich und anstrengend, einfach echt anstrengend und dabei noch nicht mal witzig. Also
war das bei einem Streamingdienst oder wo konnte man,
ich glaube, auf Prime war das.
Mhm.
Ich komme jetzt leider gerade nicht drauf, wie das heißt. Sie spielt da auch eine Podcasterin, die Küchenpsychologin, die heimlich einen Podcast macht, ohne dass ihre Freunde das wissen und aber quasi deren ganzes Beziehungsleben und so weiter seziert in ihrem Podcast, auch ihr eigenes. Und ja, also ich fand es richtig, richtig schlecht. Also so wie schlechtes deutsches Fernsehen, wo man einfach nicht wirklich lachen kann, sondern denkt,
okay.
Lustig.
Dann habe ich ja nichts verpasst.
Ich bin gespannt. Vielleicht findet es ja auch irgendjemand von euch, die ihr dazuhört, gut.
Mm.
Da hätte ich gerne Feedback dazu, aber ich fand es total bescheuert, wirklich.
Ja. Ja, klar gibt's da noch andere junge, in Anführungsstrichen auch nicht nur junge Frauen, die sich da öffentlich so äußern. Aber ich finde, dass sie schon da sich sehr auch, natürlich, die macht sich natürlich damit auch zur Zielscheibe, ne, für so Leute, die sie dann taggen.
Ja, da muss man schon auf, echt mutig sein.
Ja, finde ich auch. Ich finde, man muss mutig sein, man muss resilient sein, man muss in der Lage sein, das auszuhalten, was dann da auf irgendwie auf einen zukommt. Und ich glaube, an der Stelle, das würde ich nicht aushalten. Also so das eine ist, so mir den Zustand der Welt anzugucken, im Sinne von, weil du kriegst ja dann auch so einen Fokus, also du kriegst ja so einen eingeschränkten Blick da drauf. Wenn du dich die ganze Zeit nur damit beschäftigst, was irgendwelche Männerrechtler in Anführungsstrichen für ein Dünnschiss absondern, dann denkst du ja, also ich glaube schon, dass das deine Sicht irgendwie auf die Welt beeinträchtigt in irgendeiner, oder beeinflusst, ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Und
ich hoffe, dass sie auch noch anderen Leuten ja, folgt und ja, ein paar positive männliche Beispiele.
Stimmt,
in ihrem
sogar. Also ich habe neulich auch einen TikTok gesehen oder eins von ihren Videos mit ihrem Vater, wo da irgendjemand auch gesagt hat, dein Vater schämt er sich nicht für dich und so. Und dann kam der Vater so ins Bild und war so hoch, so nach dem Motto, ich finde meine Tochter super. Also bestimmt, also na klar, Gott sei Dank ist ja die Welt nicht nur so.
Ja.
Aber das würde mich, also das eine ist so, das würde mich, glaube ich, echt bedrücken. Und das andere ist, dass ich das nicht aushalten könnte. Ich wäre nicht widerstandsfähig genug für so einen Job, glaube ich, emotional.
Ja,
Das würde mich...
Nee, also ich auch nicht. Ich bin sowieso jemand, der sich nicht so gerne mit unschönen Dingen beschäftigt. Mhm. Also
ich weder schon, aber das heißt
optisch
noch nicht,
unschön,
dass ich
noch, noch inhaltlich unschön. Mhm. Ich versuche eigentlich immer eher so auf der positiven Seite der Dinge zu bleiben. Auf der ästhetischen Schönen geht natürlich nicht immer. Man muss sich auch mit Dingen beschäftigen, die nicht schön sind.
Ich finde auch, ehrlich gesagt, wenn du das jetzt gerade so über dich sagst, dass es nicht sehr zutreffend ist. Also das stimmt, du bist ein super positiver Mensch und du bist eine der wahrscheinlich optimistischsten Personen, die ich kenne, also so von deiner Grundausrichtung. Und natürlich umgibst du dich gerne mit schönen Dingen und du hast auch ein totales Talent dafür, die schönen Dinge zu sehen und auch so die schönen Momente. Das würde ich auf jeden Fall alles unterschreiben. Aber du bist niemand, der sich drückt, wenn es unschön wird.
Genau. So meine ich das auch nicht. Aber
gut,
wenn ich
das. Gut, das wäre.
Nee, aber gut, aber was ich mir jetzt angucke auf Social Media, das ist ja quasi mein Freizeitvergnügen und da habe ich keinen Bock, mir irgendeinen negativen Scheiß reinzuziehen die ganze Zeit.
Ja.
Oder Sachen, die mich wütend machen.
Ja, das ist, da ich habe ja aufgehört, Gott sei Dank, irgendwann in den letzten Jahren Kommentare zu lesen. Manchmal rutsche ich da noch so rein. Also natürlich
Kommentare unter anderen.
Ja, ja, genau.
Nicht bei deinen.
Nee, bei meinen lese ich schon, natürlich.
Keine Sorge, liebe Follower.
Und da antworte ich auch drauf. Nee, aber wenn ich zum Beispiel so Newsseiten oder so.
Ja, nee, das ist wirklich das Tor zur Hölle.
Das Tor zur Hölle, du sagst es. Wo habe ich das jetzt wieder gesehen? Wo ich dachte, da, und dann passiert mir das manchmal, dann rutsche ich da so rein und lese 2, 3 und plötzlich sind es 12 Kommentare und ich denke mir, okay, die Menschheit hat verdient, unterzugehen. Das ist wirklich so, dass ich dann denke, okay, wir sind verloren. Weil wenn das, ich meine, das ist natürlich Quatsch, ne? Aber wenn das ist, wie Menschen in dieser Welt umhergehen und sich verhalten und Dinge bewerten und es ist ja egal, worum es geht, ne? Dann gute Nacht, Marie, so ungefähr, ne?
Ja, fürchterlich. Ich bin auch, also Twitter zum Beispiel, das ist ja das jetzt auch gerade ein aktuelles
Nicht nur das Tor zur Hölle, da ist man schon mit einem Fuß drin.
Aber deswegen war ich da nie aktiv, richtig. Ich habe da zwar auch einen Account, aber ich habe da ganz, ganz selten immer nur reingeguckt, weil ich das immer so toxisch alles fand. Es war alles immer so negativ. Ich meine, es gibt auch sehr, sehr lustige Leute.
Mhm.
Aber,
total. Und es gibt auch Leute, die da wichtige Dinge machen, ne? Das will ich jetzt auch nicht sagen. Aber ich habe auch, habe ich Twitter von meinem Handy geschmissen. Hatte ich, inzwischen habe ich es wieder, aber es ist eben nicht mehr mein Daily-Ding, so wie Facebook. Das habe ich komplett, da bin ich ja komplett weg. Also auf Facebook habe ich nur noch mein Privatprofil. Mein Blogprofil, was ich da hatte, habe ich gelöscht, beziehungsweise ist, glaube ich, archiviert. Also theoretisch könnte ich es, glaube ich, wiederherstellen. Ich wüsste aber nicht, warum. Also
ich habe da auch, ja, mein Privates habe ich da auch, weil ich damit eben immer noch einige Kontakte pflege.
Genau, weil
Kontakte
man mit Leuten
pflege,
noch irgendwie verbunden ist irgendwo.
Genau, und mein Business-Profil, das habe ich halt so eingestellt, dass wenn ich auf meinem Business-Account auf Instagram was poste, dass dann das automatisch dort auch erscheint, aber da passiert nicht viel.
Das
ich
hatte
gucke
ich
da
auch
wirklich das, sehr selten hin.
Ja. Das hatte ich auch so eingestellt bei Instagram und das war tatsächlich einer der Gründe, warum ich überhaupt Facebook abgeschaltet habe, weil der Umgang mit demselben Inhalt, den ich auf Instagram sozusagen original gepostet habe und der dann automatisch in Facebook auf der Facebook-Seite geteilt wurde und dann waren die Reaktionen oder sozusagen wie das verdaut wurde von Menschen, die mir folgen auf den Kanälen, so krass verschieden. Und auf Instagram gibt ja immer mal Leute, die sagen, hä, sehe ich anders oder sogar blöd werden oder so im Umgangston oder inhaltlich. Und auf Facebook hatten die dann schon ein Feuer angezündet, so ungefähr, ne? Und hatten schon den Scheiterhaufen errichtet. Das war ganz krass.
Also, ja gut, ich habe ja jetzt wirklich nicht so polarisierende Themen vielleicht, ne? Also
ich doch eigentlich
da würde
auch
jetzt
nicht
niemand ein Feuer anzünden, weil ihm die Stehlampe nicht gefällt.
Ja. Auf meinem das Foto. Stimmt, aber also das ist ja bei mir auch nicht so. Ich habe ja auch wenig polarisiert. Also ja, von bestimmten Themen habe ich ja schon immer die Finger gelassen, genau was ich eben gesagt habe, weil ich schon immer wusste, ich bin nicht widerstandsfähig genug, um mir diese Diskussionen zu geben, die dann folgen. Ich meine, das hat sich dann tatsächlich doch nochmal mit Corona geändert, ne? Aber ich habe ja nie übers Impfen geschrieben. Das war unter Bloggern, unter Elternbloggern früher so ein geflügeltes Wort, dass man gesagt hat, okay, wenn du Traffic willst und es geht dann nur um Traffic, dann schreib übers Impfen, weil dann rennen die dir die Bude ein, genau. Und dann wird da auch diskutiert und da wird
also
sie auch
geprügelt. Also Kinderimpfen, Leute, genau. Ne? Nicht Corona-Impfen,
nicht Corona, sondern
die ganz normalen Vorsorgeimpfungen.
Genau, die sechsfach Kinder. Und so, ich glaube heutzutage ist es eine siebenfache Impfung. Und da gab es halt immer schon diese Lager.
Ja.
Und ich habe mich da weit von fern gehalten, habe mich dazu nie auf meinem Blog geäußert, weil ich gedacht habe, ich bin doch nicht verrückt und hole mir diese geifernden, sonstigen, keine Ahnung.
Da gibt es ja noch so ein paar andere Themen auch bei Eltern.
Ja, klar.
Stillen. Ne? Also, genau, stillen ist eins, dann Eltern, wer ist das? Familienbett.
Ja, Familienbett, ne? Obwohl das ist nicht mehr so, obwohl wahrscheinlich doch auch noch. Ja. Dann gab es.
Oder überhaupt Schlaferziehung.
Und wenn dann, Färbern. Das war immer ein Riesenthema. Mhm. Und dann gab es auch solche, also als diese Attachment-Parenting-Bewegung so ein bisschen populärer wurde, dann wurde diskutiert Elternbett, Einschlafbegleitung, das waren so Schlagworte. Dann dieses Unerzogen-Ding, dass man halt Erziehung nicht sagen soll, weil das ist schon das ist schon Gewalt. Und so, da gab es richtig geile Sachen. Und dann natürlich hast du diese, ich sag mal so, die Ultras, ne? Also Leute, die für sich selber...
Für beide,
genau,
für alle
für
Lager.
Alles, ja. Genau, für alle Lager hast du immer Ultras gehabt und von dieser Art Themen habe ich mich immer ferngehalten. Und trotzdem sind solche Sachen bei mir
auch solche passiert. Themen hat man ja dann schon genug im Alltag. Ich muss sagen, das hat mich damals wirklich geschockt, als ich dann Mutter wurde, wie krass die Leute sich einmischen. Also in mein Leben, wie da jeder kommt mit seiner Meinung und sagt, so muss man das aber machen.
Ich hatte das.
Wildfremde Menschen, weißt du?
Ich hatte das zum ersten Mal, als ich nach Berlin gezogen war und hatte mein neugeborenes, 10 Wochen altes Baby im Kinderwagen und es war glühend heiß. Erinnerst du dich an diesen heißen Nacht, du warst wahrscheinlich in
Kalifornien
2003.
Nee, da war ich. In California.
Genau. Und das war ein unfassbar heißer Sommer in Europa und eben, wir waren in dem Sommer dann auch in Frankreich, das war in der Atlantikküste, wo wir nachts über 30 Grad hatten, wo du gedacht hast, was ist denn hier los so? Und es war super heiß und sehr früh heiß im Jahr und dann ging ich mit meinem Baby im Kinderwagen spazieren durch den Friedrichshain, wo wir wohnten und die hatte die hat einen Body angehabt und so eine dünne Baumwollhose, irgendwas, ne? Und keine Socken. Wie gesagt, es waren 35 Grad oder so. Und dann bin ich in die Apotheke, um da was abzuholen. Und dann guckt die Apothekerin in den Kinderwagen und sagt, das dürfen Sie nicht, Sie müssen der Socken anziehen. Die Kinder, die kühlen ganz schnell aus über die Füße.
So, über die Füße?
Ich so, was ist jetzt? Kennen wir uns? Also so dieses, das dürfen Sie nicht, hat die zu mir gesagt. Und da war ich war auch viel zu baff, um irgendwas zu sagen, um zu sagen, doch, ich schätze schon, dass ich das darf.
mein Kind.
Aber also so, klar, das passiert einem total häufig.
Also wir waren auch als Luzi, die war glaube ich 2 Monate alt oder so, da waren wir auf einer Geburtstagsfeier bei einer Freundin eingeladen. Und es war jetzt wirklich keine Techno-Party oder so, sondern es waren halt so ein paar Leute, die da ankamen. Hinkam und es vielleicht 20 Gäste und es war ein bisschen Musik an, aber jetzt auch nicht wie in der Disse. Mhm. Und ich hatte am Anfang Luzi in so einem Tragetuch vor der Brust und habe sie dann irgendwann im Nachbarzimmer zum Schlafen hingelegt. Und als ich da mit ihr dann stand irgendwie und mich unterhielt und sie war halt dann, fand super, lag da ganz gemütlich, kam so eine Frau und sagte, bringt das Kind hier raus, bringt das Kind hier raus. Das ist eine totale Überforderung, viel zu viele Reize. Und ich war echt so, hallo, sie ist doch ganz entspannt. Mhm. Also da lachen wir heute noch drüber, Thorsten und ich.
Bringt das
Kind hier raus, völlig panisch, als würden wir gerade alles kaputt machen.
Schlachten.
Alles kaputt machen. Mhm. Da ist ja ganz gut geworden trotzdem.
Ja, ich wollte gerade sagen, nochmal gut gegangen.
Seine Partymaus jetzt, ne?
Ja, also ich glaube, das Problem ist ja nicht so sehr, oder das Problem bei diesen ganzen Themen ist ja immer, und ich glaube, das ist was Menschen schwerfällt offensichtlich, und ich finde, je älter man wird, umso mehr sieht man das, zu sagen, okay, ich bleibe jetzt mal einfach nur bei mir mit meinem Thema. Ich mache das folgendermaßen. Eine andere Person löst dasselbe Problem möglicherweise ganz anders und es ist auch vollkommen okay.
Ja.
Das ist, ne, selbst in der Mathematik gibt es verschiedene Wege zur selben Lösung. Also so, und das ist, glaube ich, irgendwie sowas.
Aber diese Souveränität hat man natürlich beim ersten Kind noch nicht, ne? Dass man sagen kann, you do you.
Ja. Ab, ne? So. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das Problem ist ja auch nicht so sehr, dass man, oder nicht nur, wie man selber damit umgeht, sondern dass halt tatsächlich Leute sich berufen fühlen, sowas zu sagen, also so übergriffig zu sein, ja, und sich so einzumischen. Das ist übrigens mit der Hundehaltung sehr ähnlich.
Oh, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, ich merke das jetzt manchmal, dass ich auch so den Impuls habe bei meiner Schwester, die ja jetzt ihr erstes Kind hat. Und ich meine das ja gar nicht besserwisserisch, sondern ich erzähle ihr dann halt, was bei mir funktioniert hat. Aber dann denke ich auch manchmal so, oh, hoffentlich findet sie das nicht total nervig, dass ich jetzt immer sage, also wir haben es ja damals so und so gemacht.
Ja, ja, ja.
Ich versuche dann auch immer schon, das irgendwie so anzubringen, dass es eben nicht so oberlehrerhaft wirkt, aber, oder ich habe auch manchmal, wenn ich dann so junge Mütter mit ihren Babys sehe, die so unbeholfen sind und das Kind weint und dann denke ich auch manchmal so, oh Mädel, so, wenn du jetzt ein bisschen mehr Sicherheit ausstrahlen würdest, wäre dein Kind auch entspannter, aber ich sag da natürlich nichts.
Ich denke übrigens immer in so Situationen, das hatte ich jetzt gerade die Woche wieder, da stand ich hier bei unserem Muckelcafé mal wieder mit Hund an, mit einem meiner Kinder, glaube ich. Und dann war da so eine junge Frau, die hatte ein Baby im Tragetuch und das schrie und war außer sich. Und es war vollkommen klar, dass sie wollte gerne noch ihren Kaffee und der war schon in der Mache, aber sie war total, also so, sie war so richtig angespannt. Und dann sitzen die Leute ja immer draußen und ich glaube, das verstärkt das natürlich, dann alle gucken, weil das Kind weint natürlich, da guckt man hin, so. Jeder hat wahrscheinlich eine Meinung, egal ob er sie jetzt sagt oder
ja,
nicht.
Ja.
Das trägt ja nicht dazu bei, dass die sich jetzt dann besser fühlt oder souveräner wird in der Situation. Und ich habe dann immer so den Impuls, was ich auch nicht tue, oder zumindest in so einer Situation, das wird es dann, glaube ich, nicht besser machen, zu sagen, es ist schon okay, es ist nicht schlimm, es schreit jetzt mal, es hört gleich mehr auf.
Genau.
Also so dieses,
dass man eher Mitgefühl für die Mutter hat.
Total, als das habe ich immer. So, genau.
Voll nervig.
Ja, oder auch so dieses
Flugzeug, wenn die da anfangen zu schreien. Da bin ich lächle ich auch immer den Eltern eher Mut machen zu, als dass ich da jetzt die Augen verdrehe, weil das Kind nervt. Es nervt natürlich trotzdem
auch. Da habe ich neulich ein Video gesehen, wo ich am liebsten auch, ich meine, das tue ich auch nicht, weil wie gesagt, ich halte mich von Kommentarspalten fern, aber da hat dann so ein Typ ein Video gemacht, wie er im Flieger sitzt und hat irgendwie 12 Stunden Flug oder 10 Stunden Flug und hinter ihm oder irgendwo hinter ihm sitzt halt jemand mit einem sehr offensichtlich, was man hörte, sehr, sehr kleinen Kind und das schreit und schreit und schreit und schreit die ganze Zeit. Und er sitzt dann immer da und hat immer so kurze Sequenzen aufgenommen von sich mit Kopfhörern und immer mit so einem total genervten Gesicht und so und immer hörst du dieses Kind schreien und alle waren so, oh mein Gott, also so die Kommentare waren dann so, du Armer, ich habe mich weggesetzt, ich habe mich beschwert und wieso nimmt man überhaupt Kinder mit in den Flieger und so. Und ich habe dann nur gedacht, man weiß doch überhaupt nicht, ich möchte mir gar nicht vorstellen, diese armen Eltern oder wer immer mit diesem Baby da, also, und dieses arme, arme Kind. Du weißt doch gar nicht, warum schreit das? Vielleicht ist es krank, vielleicht hat es eine Wahrnehmungsstörung, vielleicht kriegt es das alles nicht verpackt, vielleicht ist es, das weiß man doch alles nicht. Wie kann man denn sich da hinsetzen? Und dann denke ich mir, ich muss es doch auch gar nicht immer alles wissen. Ich kann doch auch einfach mal irgendwie kurz innehalten und mal aus meinem eigenen Kopf mal rausgucken.
Oder vielleicht sogar fragen, kann ich euch irgendwie helfen?
Ja.
Also, ja, fürchterlich. Ich habe ja früher diese regelmäßigen Langstreckenflüge einmal im Jahr gemacht. Erst nur mit einem Kind, dann mit zwei Kindern. Und ich hatte auch da des Öfteren mal Situationen, wo die dann echt genervt haben. Und ich, Entschuldigung.
Ja.
Ich meine, im Großen und Ganzen klappte das immer ganz gut mit denen. Aber ich habe dann, man ist dann, wenn man selber noch so verspannt, weil man denkt, oh Gott, jetzt stören wir hier alle. Das spüren die Kinder dann auch und dann werden die noch ätzender, ne?
Ja.
Also das ist irgendwie so ein Teufelskreis.
Ja, ja, und das ist halt, da ist halt auch keinem irgendwie geholfen, ne? Also davon wird es nicht besser, davon geht es nicht weg.
Aber ich muss sagen, dass das das Bordpersonal da immer echt super war. Also da hatte ich immer nur sehr positive Erfahrungen, dass die dann wirklich auch einen bestärkt haben und gesagt haben, alles gut und so ein bisschen beruhigt haben und
einen unterstützt haben. Die werden auch wissen, was die werden schon auch einiges erleben an Bord, denke ich mir.
Aber ich vermisse das nicht, dieses Reisen mit ganz kleinen
Kindern. Ganz ehrlich, ich vermisse auch kleine Kinder nicht. Also meine schon. Ich fand die Zeit schön mit denen, aber jetzt ist halt eine andere Zeit. Und wenn ich so mit ganz kleinen Kindern zusammen bin, also meine Neffen und Nichten, die ich über alles liebe, oder unser Bonus-Enkelkind, was zauberhaft ist, dann habe ich null mehr dieses Ding, dass ich denke so, oh Gott, ich will diese Zeit zurück. Auf gar keinen Fall.
Ja, ich habe manchmal so Impulse, wenn ich so kleine Kinder sehe, die mich optisch erinnern an meine Töchter, als die klein waren, dass ich denke so, oh, wie süß. Und das war so eine schöne Zeit.
Das war
so.
Auch eine schöne Zeit.
Und das, aber ich denke dann auch, also vielleicht so ein, zwei Stunden könnte ich es leider, aber, länger auch nicht.
Ja.
Und mir geht das jetzt auch so bei meinem Neffen, den ich auch über alles liebe und mich total gefreut habe, dass wir jetzt gerade eine Woche in den Herbstferien ganz viel Zeit mit ihm verbringen konnten. Aber in dem Moment, wo der dann zum Beispiel so jammerig wurde und so, war ich dann doch auch ganz froh, dass ich ihn dann wieder abgeben konnte. Und so, ja, okay, genau. Dann.
Und ich habe dann nochmal so gedacht, meine Großmutter hat früher immer gesagt, was man ja nie versteht, wenn man nicht die Perspektive irgendwie nachvollziehen kann oder sich vorstellen kann, weil einem die Erfahrung einfach fehlt. Die hat früher immer gesagt, ja, die schönste Zeit mit den Kindern war die Zeit, als sie so klein waren. Aber dann kommt halt auch das Alter, wo man das nicht mehr will, weil man das auch gar nicht mehr könnte. Also man könnte das von, weiß ich nicht, ob sie gemeint hat, nervlich oder körperlich, vielleicht beides, das könnte man nicht mehr aushalten mit so kleinen Kindern. Und dann ist es auch okay. Und je älter die Kinder werden, kommt auch automatisch der Moment, wo es richtig und gut ist, wenn die das Haus verlassen. So. Und das würde halt mit kleinen Kindern niemals so sein. Und ihre Theorie oder ihre Ansicht dazu war halt, dass sich das automatisch bei den mütterlichen oder elterlichen Gefühlen entsprechend mit dem Wachstum der Kinder auch verändert.
Ja.
Und dass du dann eben, wenn ein Kind 19, 20 ist oder was auch immer sie für ein Alter im Kopf hatte, dass du dann eben auch total bereit bist und vielleicht sogar froh loszulassen und die in die Welt zu entlassen und dann das ihr eigenes Ding machen und so, während es eben bei kleinen Kindern niemals so wäre. Ne? Weil diese Verbindung ganz anders ist, die sind auch körperlich viel näher dran und so. Das fand ich immer sehr, und ich habe immer gedacht, was redet die Frau? Keine Ahnung, wovon die redet. Aber jetzt habe ich eine Idee.
Ja, ich weiß auch, eine Freundin von uns, die haben Töchter, die sind jeweils, glaube ich, 2 Jahre älter als unsere. Und die haben auch schon viel eher immer gesagt so, ah, und jetzt ist die Große endlich aus dem Haus. Und so, dann haben wir gedacht, können die das sagen? Ja, genau. Voll gemein.
Ja.
Ich meine, ich freue mich immer noch, dass unsere Große hier in Berlin studiert und wir die ganz viel sehen. Aber ich finde es auch gut, dass sie jetzt ihr eigenes Zuhause hat und ihr eigenes Leben hat und wir nicht mehr alles so intensiv mitbekommen, was sie so treibt. Weil manchmal macht einem das auch zu unnötigem Stress und Sorgen. Man will das dann auch gar nicht alles wissen. Und
ich glaube, also wenn ich das jetzt nur so an mir beobachte, ich finde, es ist auch mit zunehmendem Alter der Kinder, also wenn die halt eigentlich erwachsen sind, und also das ist ja nicht nur das, was die machen, wo man sich dann vielleicht Sorgen macht oder Gedanken oder Dinge aus dem Privatleben mitkriegt, die man vielleicht lieber nicht so genau mitgekriegt hätte oder nicht so genau wüsste. Aber darüber hinaus finde ich eben auch Ansichten, Vorstellungen davon, wie man leben soll, wie man sich ernähren soll und diese ganzen Dinge.
Ja.
Das schärft sich ja auch. Die kriegen ja auch da ihr eigenes Profil und ihre eigenen, das spitzt sich zu, das verfestigt sich. Und diese Diskussion, die ich dann habe, ob jetzt in meinem Kühlschrank veganes Dingsbums ist oder nicht, und ob da, also da habe ich kein, das nervt mich. Ich denke mir dann immer, Alter, ich bin bereit, diese ganzen Gespräche zu führen und ich finde das interessant und wichtig. Also diese Perspektive, und ich will auch nicht, also ich würde nie ausschließen, dass mich das vielleicht doch irgendwann so beeinflusst, dass ich von vegetarisch zu vegan oder sowas mich entwickle, obwohl ich es mir gerade zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen kann, aber keine Ahnung, ich schließe das nicht aus, aber bestimmt nicht, weil jemand die ganze Zeit neben meinem Kühlschrank steht und sagt,
weißt du, so? Schon wieder tote Tiere im Kühlschrank.
Ja, genau so
toll.
Ungefähr. Also du weißt doch, dass ich mich, dann, weißt du, so, wo ich mir denke, ja, und ich bin fast 50, lass mich in Ruhe. Also so, ich bin ja bereit, mich auf alles Mögliche einzulassen und alles Mögliche mitzugehen, aber ich mache bestimmt nicht der eine Veggie, der andere vegan, der dritte keine Kohlenhydrate, weißt du, was soll denn das? Also so, und was ich gerne möchte oder was für mich gut wäre, das steht gar nicht hier irgendwie zur Debatte dann. Und dann merke ich, dann denke ich immer, okay, das sind auch Aspekte im Zusammenleben, die sich jetzt nicht entspannt, sage ich mal.
Mm.
Leute mit einem Sendungsbewusstsein. Und mein Mann ist ja auch vegetarisch und mit Ansätzen zum Veganismus, aber der ist nicht so
militant dabei.
Ja, er ist weder, doch militant ist er vielleicht sogar, aber er ist nicht so, also er ist nicht so moralapostelig oder nur sehr selten und er hat nicht so ein Missionierungseifer.
Ja.
Ne?
Dass er Also wir hatten ja diese Phasen auch schon, dass die Kinder vegetarisch waren oder die eine auch vegan. Das hat mich auch echt immer genervt, muss ich sagen. Ich meine, vegetarisch kann man ja ganz gut hinkriegen, aber vegan fand ich wirklich extrem schwierig. Da habe ich dann auch irgendwann gesagt, okay, dann musst du dir selber dein Essen zubereiten. Also einen Salat kannst du gerne mitessen hier, aber alle, also oder Gemüse, aber alles, wenn du jetzt noch irgendwas anderes dazu haben willst, dann musst du dir das selber zubereiten. Und zum Glück hat sie es dann auch relativ schnell aufgegeben an einem Grillabend bei uns im Wochenendhaus, dass es sehr leckere Bratwürste gab. Hat sie dann, scheiß drauf, ich esse jetzt eine Bratwurst.
Und dann war's das.
Das war's dann, ja. Und witzigerweise, ich erinnere mich noch, dass unsere Große früher immer zu mir gesagt hat, also die hatte so ein paar Freundinnen in der Grundschulklasse, die extrem biomäßig unterwegs waren, die Familien, die immer so, ja, also die Eltern von sowieso und sowieso, die kaufen nur bei der LPG ein, alles bio. Und ich habe dann gesagt, ja, du, ich kann das gut nachvollziehen, ich kaufe auch viele Dinge bio, also zum Beispiel Fleisch, Milchprodukte, solche Sachen und Gemüse auch, aber alles Bio muss, es ist auch einfach sehr, sehr teuer. Mhm. Und irgendwann, als sie dann ausgezogen war, da meinte sie, also jetzt weiß ich, was du damals gemeint hast. Wir kaufen jetzt auch nicht mehr alles Bio.
Ja. Es ist gar nicht so einfach, ne? Also ich hatte, also dieses sich sozusagen in einer sich sehr stark, sehr schnell verändernden Welt sich auszurichten. Und ich finde, das gilt ja nicht nur für die jungen Menschen, das gilt ja für uns auch. Wir müssen ja auch alles immer wieder überdenken und immer, also, ja, oder sollten wir jedenfalls. Und dann da immer richtige Entscheidungen. Oder, und das ist das, wo ich mir denke, das müssen die eben auch noch lernen, das weißt du nicht mit 19, 20, dass das, was du heute für eine richtige, gute Entscheidung hältst, möglicherweise im Laufe der Zeit nicht mehr zutreffend sein könnte. Ja. Ne? Und das ist ja was, was wir immer wieder erleben, im privaten Bereich, aber eben auch bei Entscheidungen, die wir...
Und dass es auch okay ist.
Ja.
Also, ne? Also ja, man kann auch seine Meinung ändern zu Themen. Mhm. Also ich finde das auch okay, wenn man irgendwann mal sagen kann, da habe ich echt einen Fehler gemacht und mich falsch entschieden.
Ja, oder dass man
ich sehe das heute anders.
Ich habe mich weiterentwickelt. Das ja, ist ja auch, wenn wir nie Fehler machen würden oder wenn wir nie wüssten, dass wir das und das und das besser anders gemacht hätten oder so, dann würden wir uns ja nie weiterentwickeln.
Das wäre eigentlich eine gute Überleitung zu unserem eigentlichen Thema heute.
Ja, wir labern schon über eine halbe Stunde.
Wir wollten nämlich eigentlich über Beziehungen reden.
Haben wir ja auch in, also, so ein bisschen.
Zu unseren Kindern. Ja, genau, also unsere über die Beziehung über langjährige Partnerschaften.
Ja.
Das war eigentlich der Aufhänger.
Ja.
Ne, Anna?
Das war eigentlich.
Willst du jetzt noch was dazu sagen? Nö.
Doch. Lass uns gerne drüber reden.
Na, wir haben ja letztens gerade eure langjährige Beziehung sehr schön gefeiert.
Mhm. Stimmt.
Jetzt sag was dazu.
Ja, haben wir gemacht.
20 Jahre waren das,
genau,
ne?
Genau, das war 20 Jahre, also 20. Hochzeitstag. Da haben wir, also man muss natürlich dazu sagen, dass wir immer sehr gerne und jetzt speziell nach Corona, wir feiern sowieso sehr gerne und nehmen jeden Anlass eigentlich gerne herbei, um Menschen einzuladen und irgendwie was zu machen. Und durch Corona war das ja doch sehr eingeschränkt in den letzten Jahren. Und dann haben wir gedacht, okay, geil, jetzt 20 Jahre, also 20. Hochzeitstag ist doch echt ein guter Anlass. Und dann haben wir es mal so richtig krachen lassen, ne?
Ja, es war schön.
Ja.
Es war ein schönes Fest. Das
war echt sehr schön.
Ja, wir sind ja schon ein Jahr länger zusammen, ja, als ihr. Wir haben diesen Moment verpasst, aber das war auch mitten in,
ja,
in der Corona-Hochzeit sozusagen. Und aber echt krass. Also ihr seid ja auch schon noch viel länger zusammen, als ihr verheiratet, ja, seid, ne? Wie lange seid ihr jetzt?
Wir sind 24 Jahre jetzt zusammen sozusagen. Was haben wir denn? 20, ja, 24 Jahre.
Ja, jetzt muss ich gerade mal kurz rechnen. Wir sind...
Ihr seid doch immer so 2 Jahre vor
wir
uns.
Ich kann gerade nicht Kopf rechnen. Warte mal kurz. Wir sind 28 Jahre zusammen.
Holy Guacamole.
Ja, wie krass ist das denn bitte? Mhm. Und ich hatte gerade so ein ganz interessantes Gespräch auf einem Geburtstag, auf dem ich eingeladen war, mit einer Frau, die nach 30 Jahren Beziehung von ihrem Mann von jetzt auf gleich verlassen wurde.
Ja.
Und das war ihr erster Freund und ihr einziger Partner, den sie jemals hatte. Und die holt es jetzt nach quasi. Ich meine, nachdem sie sich jetzt mal von dem ersten Schock erholt hat, hat sie jetzt dann auch mal andere Abenteuer, möchte ich es mal nennen. Und, und sie meinte, jetzt hätte sie auch ein bisschen Blut geleckt und hätte jetzt gedacht, da geht noch mehr.
Aber das ist doch gut, das beruhigt mich.
Ja, ja, ich meine, es ist natürlich trotzdem alles schrecklich und fürchterlich, was da alles dranhängt, aber zumindest dieser Part, da hat sie sich durchaus verbessert, meinte sie.
Dann ist ja gut. Ja, ich weiß nicht, also ich denke da oft drüber nach, wie ist das, also wieso ist das eigentlich so? Und dann denke ich mir,
wieso
ist das in meinem Leben so, dass ich so lange mit diesem Mann zusammen bin?
Ja, weil das frage ich mich auch. Es hat sich bei uns hat sich das einfach so ergeben. Es war jetzt nicht so.
Also ich glaube, wir haben geplant. Ja jetzt natürlich, wir haben ja jetzt gerade viel darüber gesprochen rund um diese Feier. Unter anderem haben auch unsere Kinder uns dazu befragt, weil die ja auch so eine kleine Rede irgendwie gemacht
die
haben.
Die übrigens sehr süß war.
Ja, das fand ich auch. Fand ich wirklich auch sehr süß. Warum ist das eigentlich so gekommen und wie ist es denn gewesen? Wie seid ihr denn zusammengekommen und so weiter? Und eigentlich würde ich immer rückblickend sagen, dass mir das gar nicht an der Wiege gesungen wurde, dass ich so eine lange Ehe hätte oder Beziehung. Muss ja nicht immer eine Ehe sein. Weil ich als Scheidungskind eigentlich internalisiert hatte, dass Beziehungen nicht funktionieren.
Same.
Und dass das, genau, und dass das was für mich war, was ich total. Also wo ich richtig, das hat mir richtig Probleme gemacht in dieser Beziehung am Anfang, weil mein Mann immer so war, ja, ist jetzt, also für das den war das jetzt überhaupt gar keine Frage.
Ja, aber das ist witzig, bei uns ist das auch so, weil meine Schwiegereltern sind nämlich auch seit
genau, meine
seit
Schwiegereltern hatten gerade goldene Hochzeit.
Ja, meine auch schon vor 2 Jahren oder so oder 3 und die sind halt auch seit Beginn der Studienzeit, die waren schon in einer Klasse, da waren sie aber noch kein Paar, aber sind dann direkt nach der Schulzeit ein Paar geworden.
Meine
und
kennen sich
immer
aus der
noch
Tanzstunde.
Oh mein Gott. Ich kenne Thorsten allerdings auch schon so lange. Also seit
ich
kenne
meine
aber da waren wir noch nicht zusammen.
Ja, ist bei uns auch so.
Aber ich habe auch meine Mutter zum Beispiel, die hat sich auch sehr früh gebunden an meinen Vater, deswegen ist, glaube ich, vielleicht diese Beziehung auch gescheitert, beziehungsweise die mussten heiraten, man konnte damals noch gar nicht zusammenleben, ohne verheiratet zu sein. Deswegen haben die mit 21, so alt wird Luzi jetzt, geheiratet
und
haben sich dann mit Ende 20 getrennt. Und meine Mutter hat immer zu mir gesagt, lass dir Zeit, mach nicht denselben Fehler wie ich, probier alles aus. Du musst auch unterschiedliche Männer kennenlernen, um rauszufinden für dich, was zu dir passt, was du gut findest, was du vor allen Dingen, was du nicht gut findest. Aber es hat sich dann halt irgendwie so ergeben. Und es war auch so, witzigerweise bei mir damals, ich hatte vorher 2 längere Beziehungen, also die dann irgendwie immer so 2-3 Jahre gingen oder so. Und die ich unmittelbar davor gehabt hatte, war eine Fernbeziehung. Und als ich mit Thorsten zusammengekommen bin, da waren wir auch nicht im selben Ort, sondern ich war in Frankfurt und er in Kiel. Und dann war aber witzigerweise uns beiden auch relativ schnell klar, dass wenn wir das jetzt echt miteinander versuchen wollen, dass wir dann möglichst schnell in eine Stadt müssen. Und das haben wir dann tatsächlich auch relativ schnell geschafft. Also ich glaube, ja, ein Dreivierteljahr, nachdem wir zusammengekommen sind, waren wir dann beide in Hamburg. Und da war ja dann, aber wir sind nicht zusammengezogen. Das war uns dann irgendwie noch ein bisschen zu krass. Haben wir erstmal getrennt gewohnt. Aber irgendwie war das so dann doch schon so ernst von Anfang an, dass wir dann zumindest beide unseren Wohnort aufgegeben haben und uns zusammen in Hamburg getroffen haben.
Ja. Also bei uns war das irgendwie eher so, dass er, für ihn war das, also er kam ja schon aus einer Ehe, die nicht funktioniert hatte. Und ich kam zumindest aus einer Langzeitbeziehung, wo wir auch zusammen gewohnt hatten, 4 Jahre lang. Also wir waren jetzt beide nicht irgendwie so total unerfahren. Aber ich war total überzeugt von Beziehungen funktionieren nicht. Früher oder später geht das in die Brüche. Also so, ich war Lichtjahre entfernt von der Vorstellung, jetzt mit jemandem zusammen zu sein. Grundsätzlich sowieso wollte ich gar keine Beziehung, dann schon gar keine, wo ich zusammenziehen müsste. Und so, ich war total unglücklich über diese Trennung davor, war aber davon überzeugt, dass das halt das Schicksal aller Beziehungen ist, früher oder später. Und dass ich jetzt alleine bin und dann hatte ich mich damit irgendwie angefreundet und dann wollte ich das auf gar keinen Fall wieder aufgeben. Also so, ich hatte zu der Zeit alleine wieder eine Wohnung, wo ich alleine drin gewohnt habe. Und ich fand das total gut und wollte das. Und da habe immer gedacht, auf gar keinen Fall, ich ziehe nicht zusammen. Ich will gar keine Beziehung. Ich mache das jetzt hier alles nur so unverbindlich. Und das war natürlich Quatsch. Ich bin überhaupt nicht der Typ dafür. Das habe ich jetzt festgestellt. Also was heißt jetzt?
Jetzt.
Aber über die Jahre. Genau.
Nach 20 Jahren.
Genau. Nee, genau. Nein, aber ich habe jetzt festgestellt, und das stelle ich zum Beispiel fest am Beziehungsverhalten meiner Kinder oder beziehungsweise dieser jüngeren Generation, die viel mehr, finde ich, im Vergleich zu uns damals im selben Alter, diese unverbindlichen Sachen machen.
Ja.
So, also Freundschaft plus ist ja für mich sowieso schon so ein Reizwort, aber so diese ganzen so, ach ja, weiß ich nicht, sind wir zusammen? Ja, wir sehen uns ständig, wir haben auch Sex miteinander, aber wir sind gar nicht zusammen.
Wir geben der Sache keinen Namen.
Ja, das, ja genau. Und wo ich immer gedacht habe, okay, wahrscheinlich war das früher gar nicht so anders, weil wir waren zwar dann immer sofort ein Paar, aber eigentlich ging es ja auch nur darum, dass man einen Status hatte, der einem erlaubt hat, dass man zum Beispiel Sex hatte und das irgendwie abgesegnet war, weil man war ja zusammen und dann hat man halt wieder Schluss. Also so, das war im Grunde war das ja auch Quatsch. So.
Ja, man war ja nicht, wenn man, also man konnte das ja von jetzt auf gleich beenden.
Ja,
also,
ja
man
natürlich, war ja nicht genau.
Verheiratet.
Aber ich stelle halt fest, also ich habe zum Beispiel damals, als ich habe ein paar Jahre in der WG gewohnt und ich hatte eine Mitbewohnerin, die zwischendurch so experimentelle Phasen hatte und die hatte One-Night-Stands immer. Also sie hat es auch richtig so bewusst, so, sie will jetzt mal wissen, wie das ist und ich war immer so, ach herrje. Also mir könntest du das hat mich noch nie gereizt. Ich bin nicht, und das meinte ich eben mit, ich bin nicht der Typ für unverbindliche Sachen.
Nee, ich auch nicht.
Und selbst wenn ich mir vorgestellt hatte vorher, dass ich das jetzt wäre, weil diese Beziehung nicht funktioniert hatte.
Oder vielleicht auch, weil es irgendwie einem so spießig vorkam.
Nee, das spießig war mir egal.
Wenn man sich so committed.
Ja, das fand ich nicht so schlimm. Ich habe dem nicht getraut. Und ich wollte mich selber mit mir selber gut fühlen und nicht noch mit jemand anderem. Also weißt du, ich wollte mich nicht emotional so abhängig machen von jemandem. Und habe mir eingebildet, dass ich jetzt auch unverbindliche, in Anführungsstrichen, unverbindlichere Beziehungen haben könnte.
Mhm.
Und mein jetziger Mann hat dann gesagt, okay, wenn du das willst, ich weiß, was ich will, du weißt auch, was ich will, aber ich bin auch entspannt mit was immer du sozusagen dir vorstellen kannst. Und dann hat er gar nichts mehr gesagt. Also so, das lief dann so vor sich hin zwischen uns und ich war dann diejenige, die dann irgendwann gezwungen war, mehr oder weniger, weil ich das nämlich nicht aushalten konnte, das Ding irgendwie zu nennen.
Ja.
Weil er, also der hat, das hat er tatsächlich irgendwie zu mir gesagt, ich hatte dem einen Vortrag gehalten, warum es halt eine Schnapsidee wäre, jetzt eine Beziehung anzufangen, und hat er gesagt, okay, wenn du meinst, so.
Und du so, und willst du mich überreden?
Und dann, nee, genau, und er hat dann zu mir, aber hat sich halt auch nicht vertreiben lassen davon, so.
Ja,
sondern der hat dann irgendwann, hat er zu mir gesagt, du, weißt du, ich weiß, was ich will. Ich habe dir gesagt, wie meine Gefühle sind, ich habe dir gesagt, was ich mir wünsche oder mir vorstelle. Ich sortiere mich mit dem ein, was du sagst, aber du musst wissen, was du willst. Wenn das jetzt das ist, was du willst, dann fein, dann machen wir es so. Also so, der war so...
Ne? Aber auch nicht unbedingt typisch, ne? Viele hätten dann vielleicht gesagt, nee, also entweder du sagst jetzt auf jeden Fall, wir machen das jetzt zusammen oder ich bin weg.
Nee, der hat da, glaube ich, auf seine, wie soll ich mal sagen, Hartnäckigkeit auch vertraut. Der war aber nicht lästig dabei. Also der hat jetzt nicht jede Woche aufs Neue gesagt so, aha, aber ich würde gerne, ne? Oder so.
Das, sehr schlau.
Der, gar nicht. Der hat da null Druck aufgebaut. Also so jedenfalls nicht so Druck im Sinne von... Hier, du musst dich jetzt hier committen oder das, also so, oder dann gehe ich oder so, gar nicht.
Mhm.
Der war, und das war so der Anfang, wo, das ist ja der Witz in meiner Familie damals gewesen, dass mein Bruder und meine Mutter und meine Schwester und so alle dann immer gesagt haben, bring ihn doch mal mit, oder das ist Annas Freund, ach nee, die sind nicht zusammen. Haben die dann immer gesagt? Das war bis heute, ist es so, dass das eigentlich keiner gesagt hat an unserem Fest, ist ein Wunder, dass nicht einer gesagt hat, ihr wart doch gar nicht zusammen, oder? Wie war das? Ich habe mal gesagt, ja, wir sind nicht zusammen.
Wie so ein Aber wie lange ging das dann so? In welchem?
Ein halbes Jahr.
Ah ja, okay.
Oder so vielleicht.
Ja, bei uns war das witzigerweise ziemlich schnell, waren wir uns da sehr sicher. Und das trotz der Distanz. Und Thorsten hatte vor mir eine Beziehung und die Frau, die war sehr eifersüchtig und hatte auch ihn sehr für sich vereinnahmt. Also die war so eine Drama-Queen und deswegen war er da eigentlich auch ein bisschen vorsichtig.
Mhm.
Aber anscheinend habe ich es geschafft, ihm trotzdem noch genug Freiraum zu lassen, sodass er sich dann entspannen konnte mit mir. Aber ich weiß noch, als wir zusammen er ist ein bisschen vor mir nach Hamburg gezogen und hatte dann da schon eine Wohnung. Und ich habe dann bei ihm vorübergehend gewohnt, als ich auf Wohnungssuche war. Weil ich hatte bis dahin immer nur in WGs gewohnt und ich wollte unbedingt auch gerne mal alleine wohnen. Und ihm ging es genauso. Und dann habe ich bei ihm gewohnt, während ich auf Wohnungssuche war, und habe dann kam ich nach Hause und habe ihm dann erzählt, was ich alles mir angeguckt habe, und ne. Und dann hat er irgendwann mal zu mir gesagt, kannst du dich vielleicht mal alleine beschäftigen? Und ich war nicht so, oh mein Gott, ich habe mein ganzes Leben in Frankfurt ausgelebt. Ich habe meinen Studienort gewechselt für den und jetzt will der mich hier gar nicht haben. Das war echt, weil der ist halt so ein Eigenbrötler.
Ja, ja. Okay, also du konntest dich alleine beschäftigen.
Ich bin dann erstmal sofort übers Wochenende zu meinen Eltern nach Oldenburg gefahren und habe ihm ein bisschen Abstand und Raum gegeben, weil der braucht halt, der ist jemand, der schöpft seine Energie aus dem Alleinsein und ich ja eher aus der Gemeinsamkeit oder Gemeinschaft. Und das musste ich dann auch erstmal lernen, dass ich ihm...
Aber was ist aus deiner Sicht, also warum funktionierte, also das ist ja die Idee, also klar, dass man sich verliebt und dass man sich irgendwie sortiert und dann entschließt man sich ab einem bestimmten Punkt, dass man jetzt ernsthaft ein Paar ist oder dann sogar gemeinsam Kinder kriegt und sowas alles. Aber wieso ist es, wieso hält es immer noch? Das ist doch eigentlich die Frage. Was macht man eigentlich unterwegs richtig, würde ich jetzt mal sagen, wenn man eine Langzeitbeziehung als richtig einstuft, wenn man das möchte, damit das funktioniert? Weil das ist ja eigentlich, das war nämlich die Frage, die unsere Kinder uns gestellt haben.
Ja, wie man da, warum man eigentlich immer noch zusammen
ja,
ist.
Ja, warum also hat wie das, man das hinkriegt. Genau, warum hat das geklappt? Also was ist das, was geklappt hat? Oder was ist das, wo man sagt, das war vielleicht oder ist vielleicht nicht so gut, aber das ist trotzdem nicht das, also deswegen trennt man sich nicht so. Ja. Also so, was ist da der Schlüssel oder die...
Ich glaube, erstens, man muss sehr tolerant sein.
Mhm.
Also wir sind zum Beispiel grundverschieden, Thorsten und ich, und da mussten wir auch echt, also wir hatten jetzt ja auch nicht nur rosige Zeiten, sondern auch echt schlimme, ätzende, anstrengende Zeiten, wo wir monatelang da diskutiert haben über Themen, wo wir einfach keinen Kompromiss finden konnten, also wo es keinen Kompromiss gab. Zum Beispiel zweites Kind, ja oder nein. Da kann man, gibt es kein halbes Kind.
Nein.
Oder genau. Leben in den USA oder in Deutschland. Mhm. Kann man auch nicht so richtig gut einen Kompromiss finden. Und noch so ein paar andere Sachen. Und man muss natürlich bereit sein, da auch in gewisser Weise dem anderen entgegenzukommen. Und was ich lernen musste für mich war, dass das, wie ich Dinge mache, nicht richtig unbedingt richtig ist.
Mhm.
Sondern dass es für mich richtig ist, aber für ihn vielleicht nicht so. Mhm. Und dass jeder bringt ja so seine eigene Familiengeschichte mit und wie er so aufgewachsen ist und setzt dann, wenn es jetzt gut gelaufen ist, erstmal voraus, dass das so die normale...
Dass das der Standard ist.
Der Standard ist, genau. Und da musste ich echt erstmal lernen für mich, dass ich da mal so ein bisschen auch von meinem hohen Ross runterkommen muss und akzeptieren muss, dass man es auch anders machen kann. Mhm. Das hat aber echt auch gedauert. Und ich weiß auch nicht. Also ich glaube schon, dass wichtig ist, dass du so eine große Liebe auch hast, die dich immer verbindet. Und wir sind auch wirklich, wir können sehr gut zusammen lachen. Ich glaube, das hat uns immer
auch so
verbunden, auch in schweren Zeiten. Wir haben einen sehr ähnlichen Humor und das macht dann auch vieles einfach. Und es gibt einfach viele, jetzt
der Hund trinkt
sein Wasser, ich weiß nicht, ob man das hört. Aber ich glaube, das war für uns oft der Retter, auch in schweren Zeiten, dass wir viel zusammen lachen konnten, immer, auch wenn es ätzend war.
Mhm.
Das hat uns oft gerettet.
Ich glaube, also ich überlege gerade so richtig, also es gab so krisenhafte Situationen in unserem gemeinsamen Leben, aber nie so, also das, was du jetzt eben beschrieben hast, ne, so eine Entweder-Oder-Situation war eigentlich nie, also zumindest nicht so zugespitzt, also dass das so eine Lebensentscheidung gewesen wäre, weil so bei diesen Dingen waren wir irgendwie immer uns einig oder eben, also zum Beispiel bei der Zahl der Kinder oder der Frage, ob wir überhaupt Kinder wollen und so weiter. Oder wir waren eben so dicht beieinander, dass man eben sich gut annähern konnte. So, also die Frage war dann nicht, gehen wir nach Berlin oder nicht, sondern eher, wie machen wir das? Also wie gestalten wir das so, dass es eben für uns beide und das Kind, was wir dann schon hatten, irgendwie gut ist. Und ich glaube, bei uns ist das so... also ich denke manchmal so dieses, das Wissen, also so, und das hat sich, das kann ich nicht sagen, ich kann nicht beantworten, wieso ist das so zwischen uns, aber es hat sich so, der Hund. es hat sich irgendwie wie so eine Kultur in unserer Beziehung entwickelt, dass wir, auch wenn wir, weil du hast eben gesagt, ihr seid grundverschieden, ich glaube, wir sind auch grundverschieden an ganz viel, bei ganz vielen Dingen, dass wir immer versucht haben, uns den anderen zu verstehen. Ich weiß, selbst wenn ich an einem ganz anderen Punkt bin, für mich, keine Ahnung, eine Erkenntnis, eine Haltung, eine Meinung zu irgendwas, eine Vorstellung davon, wie man eine bestimmte Situation löst oder so. Selbst wenn ich weiß, dass ich da komplett woanders bin als er, weiß ich, dass wenn wir miteinander reden, dass es nicht darum geht, zu gewinnen oder zu verlieren, sondern dass er mir zuhört und ich eben umgekehrt auch ihm zuhöre und dass man wirklich versteht, versucht zu verstehen, woher der andere kommt gerade.
Ja, also ja, was ist genau.
So dieses, und das ist, glaube ich, so dieses, was man irgendwie kultivieren, also wenn es einem gelingt, ne, was man kultivieren kann oder was wir kultiviert haben, dass, dass man eben, dass ich mich darauf verlassen kann, dass das für ihn ein zentral wichtiges Ding ist im Umgang miteinander, in unserer Kommunikation, in unserem Zusammenleben, anzuerkennen, was bei mir ist oder wie ich die Dinge sehe, selbst wenn er das nicht nachvollziehen kann. Also selbst wenn es für ihn total anders ist.
Ja.
Und wir haben zum Beispiel ganz oft so Situationen immer wieder, dass es irgendein Problem gibt, egal mit einem der Kinder, irgendwas Organisatorisches, keine Ahnung, Kohle, berufliche Entscheidung, was auch immer. Es gibt irgendeinen Konflikt, es gibt ein Problem. Und er ist ja jemand, der ist ja ein Problemlöser.
Ja.
Der sieht ja eigentlich kein Problem, der sieht immer nur eine Lösung. Es gibt aber Situationen, wo, also wenn es zum Beispiel um Dinge geht, die mir Stress machen oder mich belasten.
Manchmal braucht man ja auch einfach nur ein bisschen Empathie.
Ganz
und
genau.
Mitgefühl.
Genau, und ich möchte so gar nicht einen haben, der sagt, das ist ja ganz einfach, wir machen das jetzt so und so.
Ja,
und der dann denkt, er hat mir jetzt geholfen damit.
Aber das ist auch, glaube ich, so typisch männlich-weiblich.
Das kann sein.
Wahrscheinlich.
Also, aber auf jeden Fall ist er so. Und ich sage dann immer so, okay, pass auf, stopp. Jetzt spulen wir nochmal kurz zurück. Ich sage dir jetzt, das und das macht mir Probleme. Ich möchte jetzt nicht, dass du mein Problem löst. Ich möchte, dass du mir kurz zuhörst und aushältst, dass es ein Problem gibt.
Ja.
Und dass ich das als Problem empfinde oder als Konflikt empfinde, auch ein innerer Konflikt. Und ich möchte, dass du das einfach nur anerkennst und einfach nur mal zuhörst und das mal so stehen lässt. Und dann können wir vielleicht morgen wieder darüber reden. Oder vielleicht dauert es auch noch länger. Das, wie man sich einer Lösung dieses Konflikts oder dieses Problems oder was auch immer nähern könnte. So. Und das ist natürlich zum Beispiel auch im Umgang mit unseren Kindern ein Riesending. Ich bin immer diejenige, die eher sagt, okay, ich höre dir zu, ich verstehe, es gibt jetzt ein Problem mit, keine Ahnung, ja, in einer Freundschaft, mit einem Lehrer, Lehrerin, mit egal was es ist. Und dann versuche ich immer erstmal zu hören, was ist das eigentlich, was jetzt mein jeweiliges Kind mir gerade sagen will. Und er ist immer der dann schon... Der hat dann schon im Hinter sein inneres Flipchart gemacht, wo dann draufsteht,
also eine
wie können wir das, dann würde ich auch jetzt das und das machen und das und das machen und das und das machen. Und das Problem dabei ist ja, dass das zum Beispiel auch bei den Kindern vor allen Dingen auch so Druck aufbauen kann. Ne? So, da sind wir dann immer so ein bisschen, aber er ist halt jemand, der dann zurückrudern kann. Und ich glaube, das ist sowas, was wir gemeinsam gelernt haben. Also ich habe bestimmt gelernt, mich nicht in so einem Problem so lange aufzuhalten, wie ich das vielleicht sonst tun würde. Wenn ich nicht jemanden an meiner Seite hätte, der sagen würde, okay, jetzt gucken wir uns an, wie wir es lösen.
Ja.
Das ist doch gar nicht so ein Riesenproblem vielleicht oder ne, so. Und er hat, glaube ich, gelernt, nicht so vorzugaloppieren und immer zu sagen, ey, ist alles gar kein Problem, das können wir auch alles irgendwie klären und so. Aber ich glaube, so dieses grundsätzliche Ding, dass wir uns gegenseitig zuhören und dass man das gelten lässt, was der andere sagt, denkt, fühlt, auch wenn man das selber nicht so sagen, denken oder fühlen
würde. Und auch akzeptiert, dass das manchmal eben nicht so sein kann. Also ich habe inzwischen, weiß ich auch, dass ich mit gewissen Themen konfrontiere ich ihn gar nicht, weil ich dann einfach denke, ach nee, da sind wir eh unterschiedlicher Meinung und das muss jetzt auch nicht sein. Also manche Themen langweilen ihn auch erst dann auch leider manchmal schon fast verletzend ehrlich und sagt dann so, geht die Geschichte noch lange, weil er dann irgendwie schon so seine Ohren bluten, weil ihn das so überhaupt gar nicht interessiert, was ich erzähle. Das war am Anfang
geht
manchmal...
Die Geschichte.
Komm mal zum Punkt, so ungefähr. Also er ist halt ein richtiger Nerd, ne? und sehr wissenschaftlich unterwegs, manchmal so emotional könnte... Ne? Also, ja, da... Oder auch alles, was so Klatsch- und Tratsch-Geschichten angeht. Da hat er überhaupt kein Interesse dran. Also weder
doch, meiner schon manchmal.
Das weder ist im cool. Freundeskreis, Familienkreis noch, also da schon eher, aber vor allen Dingen auch gar nicht, wenn ich jetzt mit unseren Töchtern darüber rede, über irgendwelche Stars oder keine Ahnung.
Okay, ne? Gut, ja.
Dass man, wenn man, da hast du schon gehört, so, weißt du, dann ist ja immer so, oh, gern, so. Und ich glaube, dass inzwischen in diesen langen Jahren, die wir zusammenleben, weiß ich eben auch, welche Themen ich ihm erspare und damit auch mir Frust erspare, weil ich weiß, von ihm kommt eh kein normales, vernünftiges Feedback. Und man muss eben auch akzeptieren, dass man unterschiedlicher Meinung ist bei manchen Dingen.
Ja. Und dass das nicht bedeutet, und ich glaube, und das, was ich eben noch sagen wollte, ist dieses Machtding. Ich kenne das in so vielen Beziehungen um mich rum, früher vor allen Dingen auch, also eigentlich in denen, die dann irgendwann nicht mehr gehalten haben, dass es dieses, um dieses Recht haben, um Gewinnen und Verlieren geht. Ja?
Ja.
Dass also, dass gar nicht dieses Gefühl dafür da ist, oder zumindest eben nicht nachhaltig, nicht durchgängig, dass man sich bestimmten Dingen als Team quasi nähert. Ja? Dass man also nicht sagt, okay, keine Ahnung, wir hatten das mal im Freundeskreis, ein Pärchen, die haben sich wirklich ernsthaft immer darüber gestritten, wer jetzt als nächstes...
Sorry, ich muss
der Hund.
Schade, dass wir hier keine Kamera haben, weil der Hund wirklich die ganze Zeit von einer zur anderen...
Er will Liebe.
Und er möchte gerne einen am liebsten auf unserem Schoß sitzen, habe ich das Gefühl.
Man muss dazu sagen, er ist kein Schoßhund, er ist ganz schön groß.
Ein sehr großer.
Ne?
Ich möchte jetzt nicht mit dir knutschen.
Nein. Also wenn man so ein Klopfgeräusch hört, er wedelt.
Das ist der
Schmerz. Der klopft mit seiner Rute hier am Tanzgespann. Nee, aber so, genau, so ein Pärchen im Bekanntenkreis, die haben ernsthaft darüber gestritten, auch vor allen anderen, wer jetzt dran ist mit Wickeln oder Kind um Block schieben oder so. Und dann ging das immer so. Aber ich habe das doch eben, wo ich immer dachte, Alter, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Das würde mir so viel Energie wegnehmen, die ich woanders brauche. Und das ist ja nur so ein Beispiel. Die haben ja über andere Themen auch so diskutiert, über Müll runterbringen, über wer macht jetzt das und so weiter. Und natürlich muss man sich diese Dinge, also ich glaube auch, dass es natürlich da Aspekte gibt, die immer wieder diskutiert werden müssen. Also bin ich eigentlich noch happy mit der Rollenaufteilung? Bin ich eigentlich noch froh mit dem Teil der Verantwortung, den ich trage? Würde ich gerne was abgeben können?
Ja.
So, das meine ich nicht. Aber dieses Machtding, dass man sagt, so, ich habe jetzt gewonnen. Du musst das jetzt machen. Ich habe jetzt, ne, ich habe mich jetzt durchgesetzt oder so.
Ja, ja.
Und das habe ich, das haben wir überhaupt nicht.
Das ist sehr Kindisches. Also das ist eigentlich was, was ich so erlebt habe in Beziehung meiner Töchter mit ihren, so den ersten manchmal, dass sie dann irgendwie so, so noch so dieses Kampfding haben und ich habe aber recht und du nicht.
Genau.
Ja, nee, ja, das stimmt. Haben wir zum Glück auch gar nicht. Und was wir auch haben, ist, wir haben eine relativ klare Aufgabenteilung immer schon gehabt und natürlich bin ich auch manchmal genervt, weil ich denke, ich könnte ein bisschen mehr Unterstützung bekommen in gewissen Bereichen. Da muss man wirklich dann auch immer mal wieder neu verhandeln oder mal dran erinnern. Man neigt ja auch nicht nur er, sondern auch ich zu Bequemlichkeit und versucht dann vielleicht auch Themen, die man jetzt nicht so gerne macht, abzugeben an den Partner.
Ja, klar.
Und da muss man dann einfach auch manchmal neu sich positionieren und sagen, so, pass mal auf, also das funktioniert so nicht. Und wir haben aber auch schon zweimal eine Paartherapie gemacht, ne? Also beziehungsweise wir haben eine gemacht und haben dann nochmal ein paar Auffrischungsübungen gemacht, weil wir eben an gewissen Punkten nicht weiterkam. Da brauchten wir mal einen Blick von außen. Und das war eine sogenannte emotionsfokussierte Paartherapie, wo der Therapeut eigentlich immer wieder uns daran erinnert hat, warum wir uns ursprünglich mal ineinander verliebt haben, sozusagen. Und es ging immer darum zu gucken, wie fühlt sich mein Partner, wenn ich das und das mache. Also wir haben dann irgendwas erzählt und dann hat er immer gesagt, okay, und jetzt sag mal bitte, wie hast du dich dabei gefühlt? Und dann musste man das auch immer so sagen, dass man es zu dem Partner sagt. Also ich nicht das dem Therapeuten erzähle, sondern dann sage, als du das gemacht hast, habe ich mich verlassen, einsam, wie auch immer gefühlt. Und das fand ich sehr effektiv. Also hat uns gut getan.
Ja. Also ich glaube, sowas würde wahrscheinlich immer jeder Beziehung gut tun. Also, weil das einfach einem, egal ob man jetzt, ne, egal worauf man sich dann dabei irgendwie sozusagen ausrichtet oder fokussiert, weil das ja immer eine Erweiterung der Perspektive ist und das kann ja eigentlich immer nur finde ich, kann eigentlich immer nur helfen.
Total.
Wenn man seinen Blick mal hebt.
Und das A und O, finde ich, ist Kommunikation. Mhm. Ne, wie verpacke ich es? Wie, wie diskutiere ich? Wie streite ich mich? Und jedes Paar hat seine komischen Hexenzirkel, die immer, wo man immer wieder in so eine Schleife kommt. Und das, die zu erkennen und zu durchbrechen, das ist so viel wert. Und das haben wir da wirklich ganz eindeutig für uns rausgefunden, was so Trigger sind, wo dann der andere sagt, ja, aber du machst immer und dann ich und so. Dann kam man immer wieder in diese Spirale und die zu erkennen und zu durchbrechen, das war echt viel wert.
Also was bei uns auch noch tatsächlich so ein Faktor war, wir haben immer, und das machen wir immer noch, und das ist was, was ich total, was mir sehr wichtig ist und meinem Mann auch wichtig ist, aber wo ich immer wieder feststelle, es ist mir auch immer noch wichtig, dass wir einmal im Jahr mindestens irgendwie ein paar Tage alleine wegfahren, auch als die Kinder noch klein waren sozusagen. Mhm. Und dann eben immer wieder feststellen, okay, selbst wenn wir nicht diesen Alltagstalk haben die ganze Zeit, selbst wenn wir nicht da sitzen und unsere gemeinsamen Kinder angucken und die beide gleichermaßen cool finden und denken, ah geil, die haben wir zusammen gemacht oder so. Das ist übrigens auch was ich total mochte, also meinen Partner zu sehen als Vater meiner Kinder und mich da immer wieder bestätigt zu sehen, dass ich für diese Kinder den richtigen Vater in Anführungsstrichen ausgewählt habe. Das hat auf jeden Fall auch so festigende Aspekte in unserer Beziehung. Aber eben festzustellen, dass man darüber hinaus noch als Paar existiert, dass wir uns was zu erzählen haben, dass wir Humor teilen, dass wir über dieselben Sachen lachen, dass wir, also weißt du, so diese ganzen Sachen, die du im Alltag ja eigentlich, wenn es so vor sich hinläuft, nicht mehr unbedingt so erlebst. Und gerade mit jetzt bei uns mit drei Kindern, irgendeiner hat immer irgendwelche Termine. Es ist eigentlich nie dieses, man sitzt so rum oder so, weißt du, so und unterhält sich einfach nur. Ja. Also das ist ja nicht so.
Bei uns
und,
ist das ja jetzt, kommt das ja häufig vor, und dass wir das groß planen müssen.
Ja, weil, ja, klar.
Dass wir oft auch alleine bei uns im Wochenendhaus sind, weil die große eh ausgezogen ist und die Kleine keine Lust hat mitzukommen, haben wir da viele Wochenenden dieses Jahr alleine verbracht. Also nur wir beide, sogar eine ganze Woche oder 10 Tage Sommerferien. Mhm. Und aber ich muss auch sagen, man muss dann auch erstmal wieder so einen Modus wie Wandi finden, wenn man nicht so in diesem Familienalltag ist und nur so als Paar. Hat sich dann natürlich auch relativ schnell wieder irgendwie so eine Routine ergeben. Mhm. Aber ich fand das auch erstmal wieder, musst du mal erstmal wieder reinkommen.
Ja, ja, klar, das ist bestimmt nochmal was anderes, als wenn man sich das so vornimmt, man fährt in ein schönes Hotel und dann hat man da eigentlich ja nichts zu tun, ne?
Ja, ja.
Sondern du gibst ja alles ab. Du gehst zum Frühstück, du musst dich nur entscheiden, ob du jetzt Kaffee oder Tee trinkst oder keine Ahnung, ob man abends einen schönen, welchen Wein man zum Essen trinken will oder so. Aber es ist ja nichts, du musst ja nichts machen. Also, wenn ihr da in eurem Wochenendhaus seid, das ist ja so, wie wenn wir auf dem DAS in unserem Haus sind, dann gibt es ja immer tausend Sachen zu tun. Dann das finde ich aber, das haben wir ja auch.
Ist aber auch schön, ja, finde ich, ein gemeinsames Projekt zu haben und sich zu überlegen, was machen wir da jetzt und gemeinsam irgendwie da rumzuwerkeln. Das ist ja dann wieder wie so ein Kind.
Ich wollte gerade sagen, hier sitzt ja mein schwarzpelziges Kind und das ist auch unser gemeinsames Projekt so ein bisschen, ne? Hundi. Hört man den wohl auf der Aufnahme? Ich glaube,
zum Glück bellt er nicht, aber nee, der röcheln tut er auch die ganze Zeit.
Ja, wenn jetzt hier einer im Garten rumlaufen würde, dann würdest du bellen. Aber so bellst du nie. Nee, du bist ein Fein.
Ja. Ja, also jedenfalls, ich glaube, das haben ja witzigerweise auch schon viele Freundinnen gesagt, dass bei uns der dominierende Faktor auch wirklich immer unser Humor war.
Mhm.
Oder ist.
Ja.
Dass
man viel zusammen lachen kann. So.
Ja, ja, genau.
Das stimmt. Das ist echt was Schönes.
Ja.
Und ebenso, was ich auch mag, ist so zu wertschätzen, was man, und das stimmt natürlich, was du eben gesagt hast, warum hat man sich denn eigentlich mal ineinander verliebt, aber zu wertschätzen, was den anderen ausmacht und nicht zu versuchen,
ihn zu verändern.
Ganz genau, ihn zu verändern und so. Und ich glaube, was man auch, also was ich sagen würde nach so vielen Jahren Beziehung, die Dinge, die ich an meinem Mann ursprünglich auch cool fand, weil sie natürlich zum Beispiel ganz... Er hat seinen Knopf gedrückt.
Was sagt der Knopf?
Er hat gesagt, dass er raus will. Er geht gleich raus. Wir gehen gleich raus, Percy.
Der Hund kann nämlich jetzt sprechen.
Der Hund hat Sprechknöpfe, aber gut, da kann man auch mal ein anderes Wort drüber reden. Nee, aber dass man halt, also dass zum Beispiel bestimmte Eigenschaften, die ich an ihm eigentlich total mochte, dass es dieselben sind, also weil sie so anders sind, als wie ich bin.
Die dich
bin,
irgendwann dann auch
das
mal nerven.
Das sind dieselben, die mich nerven. Genau, also zum Beispiel das Problemlöse-Ding, das fand ich sensationell. Nicht ewig diese, ich werde nie vergessen, da waren wir überhaupt noch nicht zusammen. Ja. Und ich hatte auch, na, ich habe gerade gesagt, du bellst nicht. Bei meinem ersten Umzug von zu Hause in meine erste eigene Wohnung, da waren wir kannten uns ja auch schon aus der Schule, waren aber nur so Freunde, ne? Und da war auch keiner von uns irgendwie interessiert, aber da hat er mir geholfen beim Umzug. Und ich gehe, sind da in meine erste Wohnung rein, mein Vater war noch mit und wir haben die Möbel reingetragen. Also viele Möbel hatte ich nicht. Und ich hatte ein neues Bücherregal, was meine Eltern mir quasi zum Auszug gekauft haben. Und mein Vater sitzt in dieser Bude, hat so seine Lesebrille auf der Nase sitzen, liest diese Aufbauanleitung so, ne, der Herr Doktor, der so in der Zeit hatte der das aufgebaut, das Ding. Und ich war sehr beeindruckt, weil in meiner Familie ist keiner so. Also so die sind, und so sind so diese ganzen...
Einfach so praktisch.
Ja, auch schnell. Also ja. Auch so dieses, was, also nur aufgebaut werden, okay, zack, erledigt so, ne? Mhm. Und als wir dann viele Jahre später ein Paar wurden und dann noch später zusammengezogen sind, an unserem Umzugstag, habe ich richtig Fracksausen gekriegt, weil ich morgens um 7 oder so im Haus meiner Mutter, wo ich übernachtet hatte, stand der Umzugswagen, den wir irgendwie gemietet hatten, weil er ist aus Koblenz gezogen, quasi zu mir nach Bonn und da hatten wir uns eine gemeinsame Wohnung gesucht und er hatte also seine Sachen schon eingeladen und dann haben die uns abgeholt und von mir zu Hause ging noch ein Schrank mit, also von meiner Mutter. Und dann stehe ich morgens um 7 vor der Tür, da stehen die, also er, sein Vater und sein Bruder im Blaumann, mehr oder weniger, auf dieser Hebebühne von diesen 7-Tonner oder was das war. Und ich dachte, ach du Scheiße.
Okay, jetzt beginnt mein neues Leben.
So. Und vorne im Fußraum vom Führerhäuschen, vom Fahrerkabinen-Dings, stand ein Picknickkorb mit Nudelsalat, Buletten, selbstgebackenem Kuchen.
Von der Mama.
Von meiner Schwiegermutter. Und ich dachte, ach herrje. Weißt du, so, und das war so, und so ging dann der Tag auch weiter. Und abends haben wir in unser Schlafzimmer war komplett, die Schränke waren aufgebaut, unser Bett und so.
Zack, zack, alles
ich
erledigt.
Ich saß auf dem Fußboden im Flur und habe gedacht, ich komme aus der Nummer nicht mehr raus, was meinen jetzt? Also so, ja. Weil mich das so, also ich fand das cool.
Bei uns war das genau andersrum.
Und ich war
ich
so.
Ich war diejenige, die das.
Ja, ist mir klar. Ja, also ne? Bei euch
andersrum war. Also, ich glaube, dass Thorsten weiß es auch sehr zu schätzen, dass ich, also wenn ich nicht wäre, dann würde der in so einer Müllhalde wohnen, ganz ehrlich. Es wäre so ein armer, verkopfter, einsteinartiger Typ, der in so einem wabernden Müllhaufen wohnen würde, glaube ich.
Okay. Das wäre jetzt bei uns nicht so. Also ich würde nicht in einem wabernden Müllhaufen.
Oder er hätte eine sehr gute Haushaltshilfe, die das alles für ihn machen würde. Wahrscheinlich wäre es eher so, weil er auch nicht gerne in einem wabernden Müllhaufen wohnen möchte. Aber bei uns bin ich die Pragmatische. Und ich glaube, das wusste er auch von Anfang an relativ zu schätzen.
Mm. Naja, man weiß wahrscheinlich doch auch, was einen ergänzt. Ja, ich habe es gehört, Percy. Jetzt hat er wieder den Knopf gedrückt. Raus.
Das ist ja echt Fluch und Segen gleichermaßen.
Ich habe dich gehört. Wir gehen gleich raus.
Ach Mensch.
Ist gut, Kleini.
Wir können ja jetzt auch mal aufhören.
Wir hören jetzt mal auf.
Du hast nichts für ungut, wenn du das hörst, ne? Aber ich gestehe ihm zum Beispiel zu, dass er ein Zimmer in unserer Wohnung in diesem Zustand halten darf.
In diesem warmenden Müllhaufen.
Wir nennen es liebevoll das Erfinderstübchen.
Ja, das ist schön.
Und da gehe ich gar nicht, kaum gehe ich da rein. Also, weil das stresst mich nur.
Ja, aber das ist
aber
gut.
Aber ich bin jetzt ein bisschen dazu übergegangen, da auch meinen Müll reinzustellen.
Ist jetzt gut.
Gott, der arme Hund. Okay, gut.
Wir hören jetzt auf. Wir hören auf, der Hund muss raus.
Wie macht ihr das mit euren Männern? Mit euren oder mit euren Partnern? Langzeitbeziehungstechnisch. Insights bitte.
Ja, sehr gerne. Ich bin auch neugierig.
Und du musst jetzt mal mit deinem Hund
raus. Ich gehe jetzt mit dem Hund raus. Langzeitbeziehung. Hört sich gut an.
Arbeite mal ein bisschen dafür.
Ja, das mache ich.
Okay. Also danke fürs Zuhören.
Tschüss.
Tschüss.